Körper und viele Körperteile. Das Besondere daran ist, dass jedes Körperteil unterschiedlich ist. Ich möchte Sie mal darauf hinweisen, wie unterschiedlich die Leute sind, die hier in diesem Raum gerade sitzen. Schauen Sie sich mal um, rechts und links, vorne und hinten. Was sitzen da für verschiedene Gestalten? Ich grüße alle, die deutsch sind. Und ich grüße auch alle mit chinesischen Wurzeln. Ich grüße alle, die aus einer ganz anderen Nationalität kommen. Ich grüße alle, die noch zur Schule gehen. Weil die sind wahrscheinlich gerade raus. Ne? Und ich grüße alle, die schon lange mit dem Arbeiten aufgehört haben. Ich grüße alle, die bei VW angestellt sind. Ich grüße alle, die einen technischen Beruf machen und alle, die etwas ganz anderes machen. Vielleicht einen sozialen Beruf. Ich grüße alle, die wohlhabend sind. Und ich grüße alle, die sich leider immer wieder Sorgen um Geld machen müssen. Ich grüße alle VfL Wolfsburg-Fans. Und ich grüße alle, die sich nicht so sehr für Fußball interessieren. Ich grüße alle Gemeindekinder und alle, die in der Gemeinde groß geworden sind. Und ich grüße alle, die noch neu sind. Wenn man mich fragt, wo kommst du her, dann gerate ich manchmal ins Stocken. Weil ich dann nicht so weiß, das ist schwierig, es ist kompliziert. Ich möchte es mal kurz erzählen. Meine Eltern sind Russlanddeutsche. Sie sind aber in Usbekistan aufgewachsen und haben Russisch gelernt und haben Deutsch gesprochen. Und dann gab es noch die Usbeken. Dann sind sie 1990 nach Deutschland und ich bin in Hannover geboren. Als ich 3 Monate alt war, sind meine Eltern als Missionare nach Bulgarien gezogen und da habe ich dann 7 Jahre gelebt. Das heißt, ich war in Bulgarien als Deutscher, als Kind von Russlanddeutschen, die in Usbekistan aufgewachsen sind. Mit 7 Jahren bin ich dann nach Deutschland zurückgezogen und wir sind ins Schwabenland gezogen. Das ist in der Nähe, also in Heiterbach, in der Nähe von Stuttgart. Und die Leute haben mich gefragt, ja, wo kommst du denn her? Und ich so, du schwätsch ja gar nicht so wie mir. Und dann habe ich das gemerkt, naja, ich bin schon auch irgendwie anders als die. Das ist mir immer wieder aufgefallen, als ich dann mit den Kindern gespielt habe. Es gab einfach so viele Grenzen, so viele kulturellen Hürden irgendwie. Und so kam es, dass ich dann oft wirklich mit Kindern aus der Türkei oder aus Kroatien mich besser verstanden habe, als mit den einheimischen Schwaben, weil wir irgendwie mehr gemeinsam hatten. Ich habe diese unterschiedlichen Grenzen immer wieder wahrgenommen. Und darum soll es heute gehen, um die verschiedenen Grenzen, um welche Grenzen es gibt, und darum, wie Gott diese Grenzen überwindet. Der Text steht in Apostelgeschichte 10, die Verse 23 bis 35, und es geht um Cornelius und Petrus. Ich lese mal die Geschichte vor. Petrus bat die Männer herein und sorgte dafür, dass sie etwas zu essen bekamen und bei Simon übernachten konnten. Bereits am nächsten Tag brach er mit ihnen nach Caesarea auf, wobei ihn einige aus der Gemeinde von Joppe begleiteten. Als sie am folgenden Tag dort ankamen, wurden sie schon von Cornelius erwartet. Er hatte seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Noch bevor Petrus das Haus betreten hatte, kam ihm Cornelius entgegen und warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Doch Petrus wehrte ab. Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und half ihm wieder auf. Während sie noch miteinander redeten, betraten sie das Haus. Petrus sah die vielen Menschen, die auf ihn warteten. Ihr wisst ebenso wie ich, begann er, dass es einem Juden verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Aber Gott hat mir gezeigt, ich darf keinen Menschen für unrein halten und ihm darum die Gemeinschaft verweigern. Deshalb bin ich auch ohne Zögern zu euch gekommen, als ihr mich gerufen habt. Aber jetzt möchte ich doch gerne wissen, aus welchem Grund ihr nach mir geschickt habt. Cornelius antwortete: Vor 3 Tagen betete ich nachmittags in meinem Haus. Es war 3 Uhr, ungefähr dieselbe Zeit wie heute. Da stand plötzlich ein Mann in einem leuchtenden Gewand vor mir und sagte: Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört und er weiß, dass du den Armen viel Gutes tust. Deshalb beauftragt er dich, Leute nach Joppe zu schicken, die Simon Petrus zu dir bringen sollen. Er wohnt am Meer und im Haus des Gerbers Simon. Ich habe meine Boten sofort zu dir geschickt und ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt und wollen hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Da begann Petrus zu sprechen. Jetzt erst habe ich wirklich verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen. Ganz gleich, aus welchem Volk sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, wie es ihm gefällt. Ich möchte kurz erzählen, was davor passiert ist, bevor diese Geschichte geschrieben wurde. Petrus ist auf einem Dach und er betet. Und während er betet, hat er eine Vision. In dieser Vision kommt ein Tuch vom Himmel herab und in diesem Tuch befinden sich unterschiedliche Tiere. Tiere, die für die Juden damals rein waren und unrein. Und die waren einfach vermischt. Und eine Stimme sagt zu Petrus, nimm und iss. Petrus hat sich geweigert und hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Als Jude darf ich das gar nicht machen. Das passiert dreimal. Und am Ende klopfen die Männer von Cornelius an und sagen, Petrus, hör zu, Cornelius hatte auch eine Vision. Du sollst sofort zu ihm kommen. Und Petrus kommt mit. Petrus versteht nicht wirklich, was diese Vision bedeuten soll. Erst als er bei Cornelius steht und merkt, dass Gott jetzt auch einen Weg gefunden hat, zu den Nichtjuden zu kommen, dass alle Menschen vor Gott willkommen sind, nicht nur Juden, sondern alle, aus allen Kulturen. Erst da begreift Petrus, was diese Vision zu bedeuten hat. Jetzt erst habe ich wirklich verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich aus welchem Volk sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich im ersten Moment gedacht, was ist denn daran jetzt so besonders? Ich meine, ist es nicht klar, dass wir als Christen sowieso zu Gott beten können? Ist doch klar, dass ich kein Jude werden muss, oder? Warum hat Petrus das denn nicht früher verstanden? Ist das denn so schwierig? Aber ich glaube, um zu verstehen, wie sich Petrus gefühlt hat und warum es ihm so schwer gefallen ist, müssen wir eine kleine Zeitreise machen, um zu verstehen, wie das Judentum funktioniert. Das hier ist der jüdische Tempel. Zur Zeit Jesu, genau. Dieser Tempel besteht aus verschiedenen Stufen. Es gibt hier das Tor. Da dürfen nur Juden rein. Also alle Nichtjuden sind von vornherein ausgeschlossen. In diesen inneren Hof kommen alle Juden rein und hier ist die nächste Tür. Da dürfen dann nur noch Priester und alle jüdischen Männer rein. Und in diesem Innenhof gibt es das Allerheilige. Da darf nur noch der Hohepriester einmal im Jahr rein. Das heißt, wir erkennen sehr deutlich eine Trennung von hier bis da. Und es ist ganz wichtig im jüdischen Glauben, immer wieder Dinge voneinander zu trennen. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil Gott heilig ist. Das ist eine der wichtigsten Botschaften des Judentums. Gott ist heilig und heilig. Was bedeutet das? Heilig bedeutet, dass es eine Trennung gibt zwischen Gott und zwischen Menschen. Denn Gott ist absolut gut. Gott ist die perfekte Liebe, die absolute Liebe. Und er ist absolut rein und hat keine Fehler, keine Sünde. Und weil das so ist, muss es eine Trennung geben zwischen uns Menschen, zwischen Fehlern, die wir manchmal machen, und zwischen Gott. Und genau das soll darstellen, wie diese Trennung eben funktioniert. Das erkennen wir auch an unterschiedlichen Dingen, zum Beispiel am Sabbat. Der Sabbat soll eben auch hervorgehoben werden. Es soll getrennt sein vom Alltag, ein Tag, an dem man nicht arbeitet. Deswegen sollen wir den Sabbat heiligen, heißt es. Man erkennt es auch in den Speisevorschriften, Tiere, die rein sind, Tiere, die unrein sind. Aber vor allem funktioniert es auch als ganzes Volk. Das ganze Volk soll besonders sein. Das ganze Volk soll anders sein. Herausstechen aus der Masse. Warum? In 2. Mose 19, Vers 6 steht, ihr sollt ein Volk von Priestern sein. Was bedeutet das, ein Volk von Priestern? Der Priester hatte die Aufgabe, zu vermitteln zwischen Gott und zwischen den Menschen. Der Priester sollte eben diese Trennung überwinden und sagen, ich möchte Gott zu den sündigen Menschen bringen. Und genau das sollte auch das ganze Volk tun. Es sollte vermitteln zwischen allen anderen Völkern und zwischen Gott. Das Judentum oder das Volk Israel sollte ein Vorbild sein. Ein Vorbild sein für alle anderen Völker, die dann eben Israel angucken und sagen, boah, so wie die leben, die sind wirklich gesegnet. Ihr Gott ist wirklich der wahre Gott. Leider hat das im Laufe der Geschichte nicht so gut funktioniert. Das Volk hat sich immer wieder nicht an die Gebote gehalten und statt ein Vorbild für andere Völker zu sein, gab es mit der Zeit immer wieder so eine Art Heidenverachtung, nenne ich das mal. Man hat runtergeguckt auf die anderen. Man war ja das auserwählte Volk, man war ja was Besseres. Und genau deswegen gab es auch solche Gebote. Petrus sagt ja selber, ihr wisst ebenso wie ich, dass es einem Juden verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich mit ihm zu treffen. Krass. Aber durch diese Vision erkennt Petrus, dass jetzt durch Jesus eine neue Zeit angebrochen ist. Die Zeit, in der diese Trennung sehr strikt war, ist nun angebrochen. Genau. Und wichtig dabei ist, dass Petrus nicht irgendwann gedacht hat, ja, wird mal an der Zeit, zu den Nichtjuden zu gehen und mit ihnen zu reden, sondern Gott selbst hat diese Vision eingeleitet. Gott selbst hat gezeigt, dass diese Grenzen jetzt überwunden werden sollen. Schauen wir uns mal Petrus genauer an. Doch, jetzt, okay. Das ist Petrus. Petrus als Jude gehört schon immer zum Volk Gottes. Er weiß von klein auf, dass Gott ihn lieb hat. Und wenn ich so über die Juden im Neuen Testament nachdenke, und über Petrus zum Beispiel, dann fallen mir oft Parallelen ein. Parallelen zwischen mir und zwischen Petrus. Denn auch ich bin Gemeindekind und auch ich bin schon immer mit dem Wissen aufgewachsen, Gott hat mich lieb. Ich gehöre zu seinen Kindern. Ich denke, dass es vielleicht dem einen oder anderen hier genauso gehen kann. Ich weiß doch schon von vornherein, dass Gott mich liebt. Ich bin etwas Besonderes. Aber ich glaube, manchmal kann es problematisch sein. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von meinem guten Schulfreund. Damals, jetzt nicht mehr. Der hieß Dennis. Und der hat viele Klischees erfüllt, die der Name so mit sich bringt. Er kam aus einem Haus, wo die Eltern sich sehr oft gestritten haben. Das war keine gute Familie. Und er hatte auch nicht so viele Freunde in der Schule. Deswegen hat er sich oft auch an mich gehängt und ich habe ihn ab und zu mal zur Kinderstunde mitgenommen in die Gemeinde. Er war immer wild, er konnte sich nicht an Regeln halten und er hat einmal sogar was geklaut. Gut, er hatte dann ein schlechtes Gewissen und hat es wieder zurückgebracht, aber vieles in seinem Leben war sehr anders, als ich es kannte. Und ich wusste immer, irgendwie bin ich doch vielleicht was Besseres, oder? Der lebt so komisch, so seltsam. Und ich habe mich manchmal auch unwohl gefühlt, wenn er da war. Und heute tut es mir so leid, dass ich so gedacht habe. Ich schäme mich echt dafür, dass ich manchmal nicht wollte, dass er zur Kinderstunde kommt. Dabei ist es doch eigentlich so gut, wenn genau solche Leute den Weg in die Gemeinde finden. Ich denke manchmal immer wieder, Menschen müssen so sein wie ich. Menschen müssen genau dieselben Hobbys haben wie ich. Sie müssen dieselben Interessen haben. Am besten, sie haben auch genau dieselbe politische Meinung wie ich, denn die stimmt natürlich. Und ich glaube, es kommt immer wieder dazu, dass man unbewusst Menschen meidet, die anders sind als man selbst. Ich glaube, dass das wirklich oft problematisch sein kann. Ich möchte dir heute die Frage stellen, wo bist du wie Petrus? Wo gibt es Grenzen? Wo guckst du vielleicht unbewusst auf andere Menschen runter? Wo guckst du runter auf Menschen, die vielleicht nicht so erfolgreich sind in der Arbeit? Wo guckst du auf Menschen runter, die vielleicht nicht so musikalisch sind wie du, die vielleicht nicht so gut singen können? Wo guckst du auf Menschen runter, die nicht so deutsch sind wie du, die nicht die gleichen Traditionen haben oder die gleiche Kultur? Ich finde es übrigens wirklich toll, wie diese Gemeinde mir oft beschrieben wurde und wie ihr so euch darstellt. Die vielen verschiedenen Kulturen, auch gerade die chinesische Arbeit, das, was ich gehört habe, ist wirklich super und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Im Reich Gottes, ich glaube, ich wirklich jeder Platz. Jetzt kommt es in der Geschichte zu einem Wendepunkt. Petrus kommt zu Cornelius und Cornelius, der am Boden kniet. Petrus geht hin und er richtet ihn wieder auf. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir das vielleicht auch mal machen können. Dass wir die Menschen auf dieselbe Stufe stellen können wie wir. Dass sie dann mit uns auf Augenhöhe sind. Weil jeder Mensch in Gottes Augen wertvoll ist. Egal wo er herkommt oder egal wie anders er ist als ich. Ich glaube, dass sogar Jesus dafür gestorben ist, für jeden Menschen, egal wie schlimm er vielleicht ist. Wie können wir Gemeinschaft leben auf Augenhöhe? Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken für alle Menschen, die mich schon zum Essen eingeladen haben. Ich glaube, Essen ist eine gute Möglichkeit, wirklich Gemeinschaft zu haben. Und hier geht die Frage an alle raus. Suchen Sie immer nur die Leute, die Sie mögen? Vielleicht ist es an der Zeit, Leute zum Essen einzuladen, die anders sind als Sie. Die anders sind oder die vielleicht einfach bis jetzt Ihnen nicht aufgefallen sind. Vielleicht kann man jemanden mal zum Fußball einladen, den man sonst nicht einladen würde. Oder zum Geburtstag, zum Grillen oder zum Kaffee. Schauen wir uns mal die nächste Person an. Der Hauptmann Cornelius. Vielleicht können Sie sich besser mit ihm identifizieren. Cornelius ist ein Sieger. Die Römer haben damals alle Gebiete besetzt und sie waren die Herrscher. Cornelius war auch noch Hauptmann, das heißt, er hatte noch einen Haufen Soldaten und Knechte unter sich. Er war wirklich einer, der was zu sagen hatte. Aber Cornelius ist ein Riesenvorbild, denn er kniet sich nieder. Er kniet sich vor Petrus hin auf dem Boden. Obwohl er, menschlich gesehen, viel mehr zu sagen hat, ist er unten auf den Knien. Und zwar vor allen Menschen, die er auch noch eingeladen hat. Das heißt, das war auch noch sehr öffentlich. Ich glaube, was Cornelius hier an der Stelle sehr deutlich wurde, ist diese Grenze zwischen Gott und zwischen ihm. Ich glaube, er nimmt sehr deutlich wahr, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen dem liebevollen und heiligen Gott und zwischen uns Menschen, zwischen denen, die manchmal doch sehr egoistisch sind und Fehler machen können. Zweifelst du manchmal, dass du zu Gott gehörst? Zweifelst du manchmal, dass du wirklich Teil seiner Familie bist und dass Gott dich wirklich liebt? Spürst du manchmal diese Grenze zwischen dir und Gott? Ich glaube, genau darin besteht Gottes unfassbare Liebe, und zwar am Kreuz. Dass er diese Grenze, die zwischen dir und Gott ist, dass er diese Grenze überwinden kann. Er hat seinen Sohn geschickt. Er ist selbst in die Welt gekommen. Er hat diese Grenze von sich aus überwunden. Da, wo wir die Grenzen selber nicht überwinden können, da ist er Mensch geworden. Das feiern wir an Weihnachten. Er kommt auf diese Welt. Und das, was uns von Gott trennt, die Sünde, die Fehler, die Schuld, alles Falsche, das hat Gott selbst weggenommen, so dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und das ist das Evangelium. Und das erkennen wir in der Geschichte. Was ist denn da los? Naja, egal. Das erkennen wir in der Geschichte. Da, wo Petrus Cornelius aufrichtet, genau das passiert mit uns, wenn wir verstehen, dass Gott uns lieb hat. Da, wo Gott diese Grenzen überwindet, da müssen wir nicht mehr knien. Da können wir aufstehen und aufrecht sein, weil Gott uns lieb hat und weil Gottes Liebe uns trägt. Ich möchte Sie mitnehmen in einen Tiefpunkt in meinem Leben. Es war eine Zeit, in der ging es mir nicht so gut. Ich habe vor meinem Theologiestudium was anderes studiert, und zwar Biotechnologie, etwas Technisches, Naturwissenschaftliches. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es nicht an der Zeit ist, das weiterzumachen. Ich wusste, ich muss das abbrechen, aber es ist mir so schwer gefallen. Ein Studium abbrechen, oh Mann, was ist das denn? Und ich wurde immer unmotivierter. Es gab Tage, da lag ich im Bett und kam nicht wirklich raus. Ich habe die Vorlesungen immer seltener besucht. Und mein Alltag zu organisieren, das ist mir immer schwerer gefallen. Und in dieser Zeit habe ich sehr deutlich gespürt, wie es immer wieder Grenzen gibt, die ich nicht überwinden kann. Wo es Grenzen gibt, wo ich dagegen stoße. Und auch wenn sich Gott in dieser Zeit für mich sehr weit weg angefühlt hat, kann ich heute sagen, das war er nicht. In dieser Zeit kann ich sagen, Gott hat mich durchgetragen. Er hat mir die Gewissheit geschenkt, Stückchen für Stückchen, dass er da ist und dass er die Grenze zwischen ihm und zwischen mir überwinden kann. Und das ist ein Wunsch, den ich an jeden hier habe, dass wir erleben können, wie Gott Grenzen durchbrechen möchte und dass Gott Grenzen auch durchbricht. Die Grenzen zwischen uns, zwischen den Kulturen, zwischen dem, wie ich bin, zwischen meinen Interessen, aber auch die Grenzen zwischen uns und Gott. Jetzt ist Gemeinschaft möglich. Dadurch, dass Jesus gestorben ist, können wir wirklich einfach zu Gott kommen. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben, wir können Gemeinschaft untereinander haben. Eine Gemeinschaft ohne Grenzen. Eine Gemeinschaft, die geprägt ist von Liebe. Eine Gemeinschaft, in der auch Heilung passieren kann. Jetzt mal Klartext. Ich kenne sie nicht so gut. Ich bin das erste Mal hier im Gottesdienst und ich weiß nicht, was bei ihnen dran ist. Ich weiß nicht, wo es wirklich noch Grenzen gibt und was denn dran ist zu tun. Deswegen möchte ich Ihnen zwei Fragen mit auf den Weg geben, die Sie sich im Alltag fragen können und wo Sie vielleicht weiterdenken können, was es bedeutet, diese Grenzen, mit diesen Grenzen zu leben. Die erste Frage: Wo gibt es Grenzen in deinem Leben und wo will Gott diese Grenzen überwinden? Wo gibt es Grenzen in deinem Leben und wo will er sie überwinden? Und die zweite Frage: Wie kann ich Gemeinschaft leben mit Menschen, die anders sind? Wie kann ich Gemeinschaft leben mit Menschen, die anders sind als ich? Ich freue mich schon mega auf den Himmel, weil ich weiß, dass es da Gemeinschaft gibt, die keine Grenzen hat. Und ich weiß, dass es da ein Festmahl geben wird für alle. Für alle Menschen, die an Gott glauben. Ich möchte aufhören mit einer Bibelstelle. Lukas 13, Vers 29. Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Irgendwann werden wir gemeinsam an einem Tisch sitzen und gemeinsam ein Fest feiern. Und dann wird es keine Grenzen mehr geben. Amen.